Da heißt es, es lag aber einer krank darnieder, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank darnieder. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern sie ist zur Verherrlichung Gottes da. Der Sohn Gottes soll dadurch verherrlicht werden. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er dennoch noch 2 Tage an dem Ort, wo er gerade war. Und als dann Jesus endlich in Bethanien ankam, da fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Also dringende medizinische Hilfe ist was anderes, ne? Bethanien aber lag nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien, ungefähr 3 Kilometer entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Und als Martha nun hört, dass Jesus kommt, läuft sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Und da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Spricht Martha zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Spricht Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist ein harter Brocken, nicht wahr? Das kann man nicht runterbrechen so in eine kurzweilige, interessante Zeitungskolumne. Fangen wir mal so an. Wer zurzeit den Freiberger Dom besucht, steht am Haupteingang vor einem überraschend bunten Bild der Goldenen Pforte. Ich werde an das Lied Tut mir auf die schöne Pforte erinnert. Und da heißt es, hier ist lauter Trost und Licht. Alle Welt sucht Trost und hier ist lauter Trost und Licht. Oder sucht die Welt keinen Trost? Dann frage ich mich, warum finden so wenige Menschen zu dieser Quelle des Trostes? Ja. Dann gehe ich durch die goldene Türe in die Kirche, hebe meinen Blick und laufe geradewegs auf die ausgebreiteten Arme Jesu zu. Schade, dass die Kreuzigungsgruppe da oben so ein bisschen im Schatten steht, gar nicht richtig im Licht. Warum heißt das Kreuz eigentlich Triumphkreuz? Wer hat da triumphiert? Der Tod hat triumphiert? Das Bild eines Gekreuzigten? Das hängt man sich ja nie ins Wohnzimmer, nicht wahr? Von vorn links in Höhe der Jungfrauengruppe kommt mir der Salvator Mundi entgegen, eine aus Lindenholz geschnitzte Figur. Sie kann man schnell übersehen, wenn man seinen Blick durch die große, weite Kirchenhalle streifen lässt. Salvator Mundi, schon gehört? Das ist kein Nahrungsergänzungsmittel für ein ewig langes Leben, wovon ja kürzlich Putin und der chinesische Präsident Xi fabuliert haben. Ja, tatsächlich, macht keinen Spaß. Und die Wissenschaftler in China sind darauf, nicht nur in China, auch schon längst in den USA, in Silicon Valley, seit über 15 Jahren dabei, den Tod zu überlisten. Also wenigstens dem Menschen 150 Jahre Lebensaussicht zu schenken. Ist das der Salvator Mundi? Also Salvator Mundi heißt auf Deutsch Retter, Erlöser der Welt, der Heiland. So sieht jedenfalls die glaubende Gemeinde auf Jesus. Das ist der Messias, auf den Israel wartet. Das ist der Christus, das heißt auf Deutsch, der außerordentlich bevollmächtigte Botschafter des lebendigen Gottes. Der Christus, der bis heute unsere große Hoffnung ist. Worauf warten Sie noch? Auf eine neue Regierung oder auf den Dollar oder jeder einen überfließenden Topf voll Renteneinkünften? Worauf warten wir noch? Oder welche Hoffnung sollen wir denn in unserer Welt bekennen und bezeugen? Von welcher Hoffnung sollen wir denn reden? Der Salvator Mundi, hundertfach gemalt und abgebildet, das teuerste Bild der Welt von Leonardo da Vinci, ist ein Salvator Mundi. Das hat vor einiger Zeit ein Käufer für 450 Millionen Dollar erworben. Na gut, hat's auch. Wenn man so billig den Retter der Welt kriegen kann in sein Wohnzimmer, soll er's haben. Der Salvator Mundi, das ist der Jesus, von dem diese verrückte Geschichte von der Aufweckung des Lazarus redet. Das ist der. Das ist der, von dem wir sagen, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, der nutzt sich nicht ab. Das ist keine Idee, keine religiöse Idee, die irgendwann mal auf den Müllhaufen des Vergessens gerät. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hier in dieser Geschichte begegnet er uns, wird er uns lebendig vor Augen gestellt. Wer also begegnet uns in dieser Geschichte? Obwohl es schon, man könnte sagen, 11:55 war, die Verwesung des Leichnams hatte eben schon eingesetzt, wird Lazarus wieder lebendig. Jesus ruft ihn aus dem Felsengrab heraus. Sein Wort hat Kraft, schafft neues Leben, macht lebendig. Mehr erfahren wir über den Vorgang der Auferweckung nicht. Selbst wenn die Grabeshöhle In der Lazarus liegt nur ein Bild für unsere dem Tod verfallene menschliche Existenz wäre. Selbst wenn das nur ein Bild wäre, eine erfundene Geschichte. Diese Geschichte wäre ein überwältigendes Zeichen für Jesus. Für diese historische Person, das ist ja, Jesus ist ja kein Fantasiegebilde. Sind wir uns darin einig, wenigstens darin? Sie können ja auch gern mal nachgoogeln. Also Wikipedia verkündet alle Wahrheiten. Googeln Sie nach, Jesus Christus, eine historische Person. Aber was für ein Zeugnis von diesem Menschen. Wer ist dieser Mann? Die anderen Evangelisten berichten Ähnliches. Die Tochter des Jairus, der Jüngling zu Nein, werden von Jesus ins Leben zurückgerufen. Ja, man könnte fragen, ja, wie macht er das? Aber ich frage eigentlich, wer ist dieser Mann? Das ist nämlich die zentrale Frage, die seither durch die Jahrhunderte versucht wird zu beantworten. Wer ist Jesus? Diese Frage hat Jesus selber in die Welt gesetzt. Er fragt seine Jünger einmal, Sie kennen das, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und bis heute lässt diese Frage die Menschheit nicht los. Und jeder Glaubenskurs in einer Kirchgemeinde muss diesen Abschnitt haben, wer ist Jesus Christus? Und hoffentlich nehmen die Leute, die in dem Glaubenskurs sind, das zu Herzen und sagen, jetzt habe ich ungefähr einen Schimmer, eine Ahnung, obwohl ich es vielleicht noch gar nicht glauben kann. Nach ihm jedenfalls wurde die Zeit vor Christus und nach Christus gerechnet. Jesus ist die Zeitenwende. Kürzlich hat einer das rausgehauen. Das ist jetzt eine Zeitenwende. Jesus ist die Zeitenwende. War er, da haben die Nazis gefragt, war er ein Jude? Vielleicht war er doch ein Arier. Wer war Jesus? Ist er der Herr über alles? Sie kennen die entscheidende Schrift von Lenin. Wer, wen? Das ist die Frage der Geschichte. Wer beherrscht wen? Kein Wunder. Lenin war kein Revolutionär. Das war ein Umstürzler. Und darum ging es ihm um die Herrschaft. Wer beherrscht wen? Aber Jesus fragt, wer dient wem? Wer ist dieser Mann? Wir müssen also die Geschichte etwas näher betrachten. Jesus, so lesen wir, weint auf dem Weg zum Grab, in dem sein Freund liegt. Und das zeigt mir, er ist mein Menschenbruder. Er ist ein richtiger Mitmensch. Ihm geht unser Leid an die Nieren. Mit dem Herzen sieht er, um es mit dem kleinen Prinzen zu sagen, mit dem Herzen sieht er gut und sieht er tief die Trauer in Maria und Martha, wie es die Trauer sie gefangen nimmt und die wie ein Stein auf ihnen liegt. Und er sieht die Freunde aus der Nachbarschaft. Er sieht ihre Hilflosigkeit. Wie sollen sie trösten? Und jetzt kommt wieder was Neues. Ihn packt ein göttliches Erbarmen. Wissen Sie, was das Gegenteil vom göttlichen Erbarmen ist? Das Kalkulierte, ob sich das am Ende irgendwie rechnet. Das kennen wir nicht, wahr? Da wird die Humanität und Menschlichkeit herausgestrichen und am Ende steckt nur die Frage dahinter, ob sich rechnet, ob man das auf Dauer bezahlen kann. Aber Jesus packt ein göttliches Erbarmen. Erinnern Sie sich an etwas? Gehen Sie bitte ins nächste Weihnachtsoratorium und dann werden Sie hingerissen von der Arie. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen trösten uns und macht uns frei. Man könnte zerfließen, wenn man das hört. Tränen könnten einem aus den Augen brechen. Und dann hört man ihn beten. Und jetzt merkt man, das ist auch ein Mann des Glaubens. Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. Nicht, na, wie es der liebe Gott will, so macht er es schon. Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. Was für eine Beziehung hat dieser Mann? Was für einen heißen Draht hat Jesus zu Gott? Aber dieses Gebet sagt auch etwas anderes. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Er kann ohne den himmlischen Vater nichts. Er kann aber auch gar nichts tun. Er leidet nicht nur mit uns, er hat auch in die Tiefe, in unsere eigentliche wahre menschliche Ohnmacht eingewilligt. Ja, was sind wir denn? Am Ende kann man das bisschen Häufchen zusammenkehren, nicht wahr? Wir sind Staub. Und diese Ohnmacht hat Jesus eingewilligt. Und er sagt einmal, ich kann nichts ohne den Vater tun. Also wir brauchen ja meist Gott eigentlich nur, wenn wir selber nicht mehr weiterkommen, nicht wahr? Jesus lebt in einem anderen Niveau, weit unter uns, die wir uns so oft selbstherrlich, selbstmächtig gebärden und uns dann auch noch rühmen und dann noch dem lieben Gott dafür danken. Er lebt weit unter uns, aber auf der anderen Seite weit über uns, in dieser tiefen Vertrauensbeziehung zu Gott. Und ich glaube, diese Ohnmacht auf der einen Seite und das unverwüstliche Vertrauen auf der anderen Seite bahnen den Weg für seine außergewöhnliche Vollmacht. Durch ihn kann jetzt etwas zur Welt kommen, was man bisher unerhört hat. Zu dieser Geschichte von der Auferweckung des Lazarus hat eine Schwester aus der Christusbruderschaft in Selbitz einen Artikel geschrieben, das unerhörteste Ereignis. Ja, es ist wirklich unerhört, was hier passiert. Wer ist Jesus? Was ist das für ein Mensch, durch den Gott handelt? Johannes der Täufer hat ja mutig gepredigt von Jesus Christus, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Und jetzt lässt er Jesus ängstlich oder zweifelnd fragen, Jesus, bist du es etwa, der da kommen soll? Bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und da antwortet ihm Jesus ins Gefängnis, sagt ihm, was ihr seht, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, ja, das ist der Gipfel. Tote stehen auf, uns trostlosen armen Menschen wird die rettende Nachricht verkündet. Die Zeit ist jetzt da, will Jesus damit sagen. Die Zeit ist da, das Heil Gottes, die Heilung Gottes kommt mit Jesus jetzt bei euch an. Gottes Liebe lässt sich nicht mehr aufhalten, auch nicht vom Tod. Gottes Liebe bringt in der Tat Leben in die vom Tod gezeichnete Welt. Und zuerst, wenn das geschieht, geht es nicht darum, dass ich nochmal neue Muggeln kriege, Proteine, geistliche Proteine fresse. Das ist ja dieser Kult, dass die jungen Leute sind davon manchmal ganz hingerissen. Man, neue Nahrung, Proteine und dann hier solche Muskeln und Training und dann können sie rennen und springen und denken, sie hätten schon das ganze Leben damit in der Tasche. Das ist nicht gemeint. Es beginnt mit einem anderen Verhältnis des Herzens zu Gott. Die Liebes- und Lebensgemeinschaft des Menschen Jesus mit Gott, das ist sein Glaube, das ist der Anfang für ein neues Leben und wird zur Lebensquelle für die ganze Schöpfung. So rum läuft der Hase. Der Glaube Jesu wird zur Lebensquelle für die ganze Schöpfung. Darum sagt auch einmal Gott, siehe, ich mache alles neu durch Jesus Christus, durch sein Leben, Sterben und Auferstehen. Wer ist Jesus, der Messias, der Salvator Mundi, das Heil und die Heilung für unser Leben, der Friede für die Welt? Johannes schreibt am Anfang seines Johannesevangeliums, natürlich, in ihm war das Leben. Die goldene Pforte verkündet, das haben Sie vielleicht schon mal so gehört in den letzten Monaten, verkündet nicht Gericht und Tod und schreckliche Angst und Höllenqualen, sondern die goldene Pforte verkündet Leben, Auferstehung, Erhöhung. Sie bringt damit, das entsprach der Theologie der Zisterzienser im 12. Jahrhundert, sie bringt damit das Evangelium auf den Punkt. Gott will leben. Ich frage mich, ob dieses Zeugnis von Jesus bei uns neuen Glauben wecken wird, sodass wir aus ganzem Herzen einstimmen, hier bei ihm ist laut Trost und Licht. Jesus, ich hänge jetzt auch an dir. Habt ihr jetzt genug oder? Ich habe eigentlich noch einen Teil. Es geht nämlich in der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus um diesen alten, neuen Glauben oder um neuen, alten, ursprünglichen Glauben. Ich will es nochmal versuchen zu entfalten. Die Überschrift über dieser Geschichte klingt in meinen Ohren jedenfalls wie eine Provokation. Die Auferweckung des Lazarus. Lazarus heißt nämlich, Gott hat geholfen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Noch ehe das Unglück zuschlägt, heißt es, Gott hat geholfen. Das Unglück schlägt den Gott hat geholfen tot. Das klingt ja höhnisch, nicht wahr? Merken Sie das? Das klingt wie eine blutleere Glaubenswahrheit. Maria und Martha sind von Jesus bitter enttäuscht, ja sogar verletzt. Zu spät war er ihrem Hilferuf gefolgt. Hatten sie ihn umsonst vertraut? Maria geht ihm gar nicht erst entgegen. Sie blieb daheim sitzen. Sie ist wie gelähmt. Die gut gemeinten Worte der Nachbarn machen alles nur schwerer. Denn sie sagen, wir verstehen dich, herzliche Anteilnahme, aber uns geht es allen auch so. Damit hilft man keinem Menschen voran. Und aus Marthas Seele muss der Vorwurf raus, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und die Auferstehung am jüngsten Tage klingt wie eine unwirkliche Vertröstung. Da wäre es wohl besser, überhaupt an nichts zu glauben und zu hoffen. Jedenfalls habe ich noch den Spott aus den ideologischen Auseinandersetzungen zu DDR-Zeiten in meinem inneren Ohr. Da wurde mir gesagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, nun lassen Sie es doch mal dabei gelten. Wer sich auf Gott verlässt, der ist verlassen. Ho, 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 ho. Es scheint, als wolle diese Geschichte zu dieser bösen Einsicht zwingen. So ist das. Der Glaube wird durch die Realitäten unseres sterblichen Lebens wie zwischen den Mühlsteinen zerrieben. Da bleibt nichts mehr übrig. Glaube wird heftig bestritten und angefochten. Sind wir denn noch ganz bei Trost, die wir uns heute Vormittag hier treffen und hier die Zeit vergammeln? Wo ist Trost und Licht? Vom Vater des Glaubens, Abraham, wird ja diese Geschichte auch erzählt. Er sollte hochbetagt mit seiner hochbetagten Frau noch ein Kind haben. Und dann wird ja nichts draus, ne? Dann wird ja nichts draus. Und da sitzt er in seinem Zelt und es ist dunkel und aussichtslos. Die Realitäten sprechen dagegen. Und da sagt der liebe Gott, Abraham, guck mal in den Sternenhimmel. Kannst du sie zählen, die Sterne? Sagt er, woher? Ich habe meinen PC gerade zu Hause gelassen. Und da sagt Gott, so viele Kinder will ich dir geben. Abraham glaubte Gott. Das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Glaube, der auf das Unsichtbare sieht. Und in dieser Anfechtung steht auch Jesus an unserer Seite. Er redet sich nicht mit frommen Sprüchen und Worten raus. Er lässt sich in diese unsere Anfechtung mit reinziehen. Er sieht in das kalte Gesicht des Todes. Er spürt unsere bittere Ohnmacht. Und später erzählt Johannes in dieser Geschichte, wie er auf dem Weg zur Grabeshöhle wiederholt im Geist ergrimmt, gegen dieses unser Todesschicksal, wie er dagegen in Zorn gerät. Und da stellt er mutig im Glauben in die Ausweglosigkeit und Finsternis unseres Lebens das Licht seines Lebens und Glaubens. Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er fragt, glaubst du mir das, dass ich es bin? Das kann man jetzt eigentlich nicht so in diesem Gottesdienst so einfach abhaken, nicht wahr? Na klar, Herr Pfarrer, deswegen sind wir doch hier. Was reden Sie denn hier von Zeug? Wird es noch mal ein bisschen interessanter. Das muss man in der Stille und Einsamkeit seines Lebens und Herzens dem Herrn sagen. Herr, ich bin dein. Oder zieh mich zu dir. Oder überwinde meine Ängste und Zweifel durch deine Liebe. Drück mich mal ganz fest. Man kann auch mit einem anderen Menschen zusammen beten. Sagen, hast du auch Zweifel? Wie machst du das? Wie schenkst du dein Herz diesem Herrn? Wir haben als Jugendliche, also Ute, entschuldige bitte, das ist wieder ein altes Lied. Meine Frau sagt nicht immer, komm nicht immer auf die alten Schinken zu sprechen. Die alten Lieder. Ja, es ist ein altes Lied. Da haben wir immer gesungen, gib mir den alten Glauben, bitte, gib mir den alten Glauben, bitte, gib mir den alten Glauben. Er ist auch gut für mich. Er war gut für den Vater Abraham. Ja, Jesus sagt, bei mir hast du lauter Trost und Licht. Ich will euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und diese Freude kann niemand von euch nehmen. Nun komm, vertrau dich mir an. Johannes wusste, was er in seinem Evangelium schreibt. Er schreibt gleich am Anfang, Jesus kam in sein Eigentum. In ihm war das Leben. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Welche ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich möchte Jesus immer aufnehmen. Ich möchte, dass es ganz eng wird zwischen ihm und uns. Und mir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne im Hinblick auf Jesus Christus. Amen.